Herzlich willkommen zu Lambert Klammerer Jazz, Folge 81. Felix schenkt sich eine Tasse Kaffee ein, denn es ist früh am Morgen. Dieses Geräusch weckt uns alle auf. Die meisten unserer Hörer und Hörerinnen hören uns auf dem Weg zur Arbeit und würden sich natürlich jetzt über eine zweite Tasse Kaffee sehr freuen. Ja. Aber sie stecken fest in den öffentlichen Nahverkehrsmitteln. Die kommen wieder nicht voran. Der Bus scheint schon wieder im Stau zu stecken. Doch, es gibt uns, die Stimmen des Herzens. Und deswegen macht das alles nichts. Es ist nicht so schlimm. Man kann auch mal ein bisschen länger zur Arbeit brauchen. Viele Leute hören uns auch in der Fitnessbude. Und da geht man ja auch gern morgens hin. Da hat man es schon mal geschafft. Auch für die einen herzlichen guten Morgen.
Guten Morgen. Und eine Wiederholung schafft ihr noch. Wenn ihr denkt, ihr könnt nicht mehr, noch einmal hoch das Ding.
Ja.
Einmal voll in die Eisen.
Gestern Nacht bin ich nach Hause gekommen und hier in der Pflügerstraße ist jetzt so eine Muckibude, also auf der Straße quasi. Da machen die ganze Zeit Körperkult. Mhm. Und das war mitten in der Nacht, da hörte man jemanden stöhnen, der da Gewichte hob.
In der Pflügerstraße?
Ja, da ist jetzt so eine, also die ganze Zeit Körperkult angesagt. Die Leute ziehen sich aus und hanteln und hängen sich an irgendwelche Stangen ran und ja, das ist ein neues Ding da. Mhm. Mal vorbei, wäre was für dich, glaube ich.
Ja, finde ich gut. Wer ist denn der Jazzmusiker mit dem besten Buddy?
Der Jazzmusiker mit dem besten Buddy? Till Brönner.
Schöne Grüße. Vielleicht ist der auch in der Pflügerstraße. Wohnt er überhaupt in Berlin?
Weiß nicht, er wollte doch mal hier irgendwie so ein großes Jazzzentrum eröffnen und aufziehen. Weißt du noch? Das war ein großes Thema. Da wollte er irgendwie Gelder haben.
Ja.
Das ist das Jazzzentrum Berlin oder so.
Hier mit der Kohle. Also,
es gibt das Chip.
Das Chip.
Er wollte, glaube ich, ja, er wollte, glaube ich, eher so einen angegliederten Jazzclub machen, wo so richtig dann die ganz großen Stars täglich spielen. Aber dafür gibt es ja jetzt das Zigzag, wo ich nämlich gestern Abend, als ich auf dem Weg zurück war und diesen Bodybuilder begutachtete, nachts um eins, nämlich herkam aus dem Zigzag. Nämlich spielte Peter Bernstein auf.
Ah.
Ja, das war super. Peter Bernstein im Quartett Doug Wise am Bass, natürlich Kontrabass.
Ja.
Super Typ. Schlagzeug Joe Firthworth. Kannte ich nicht. Joe Firthworth. Klingt ein bisschen wie Middle Sparrow.
Middle Frithum.
Middle Frithum.
Morse ja, Fortescue. Genau.
Joe Firthworth. Der hat es gut gemacht. Der hat so ein bisschen Entertainment-Schlagzeug gemacht. Das hätte dir gut gefallen. Also so ein bisschen hatte so einen leichten Las Vegas-Feeling da. Hatte so ein Einstecktuch, sehr gut gekleidet. Sehr gut sitzender Anzug. Auch für sein Alter noch einen sehr guten Body.
Ja, na klar. Ja. Gerade am Schlagzeug trainiert man natürlich sein Body.
Ja, und deswegen ich eigentlich hingegangen bin, am Klavier saß Sullivan Fortner. Und Sullivan Fortner ist uns ein Begriff aus dem Brett Mildau-Interview mit Rick Beato, als er gefragt wurde, was ist denn der nächste heiße Scheiß und was würdest du dir denn jetzt so reinziehen? Und dann meinte Brett Mildau wohl, ja gut, das, was man wirklich nicht außer Acht lassen sollte, ist Sullivan Fortner. Habe ich mir reingezogen und es war wirklich eine Offenbarung.
Ohrenweide.
Es war eine Ohrenweide, es war eine Offenbarung, wirklich. Also der hat wirklich zwei Gräten, die sich mittlerweile komplett voneinander liberalisiert haben. Also dieses Ding, dass eine Hand jetzt irgendwie eine bestimmte Funktion hätte und die andere nicht. Und das gibt's bei dem nicht. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend und ultra krass verhaftet in einem sehr rhythmischen Spiel. Also eigentlich so, ich dachte so, das ist ja eigentlich, wenn du jetzt so Herbie und McCoy hörst, dann merkt man ja, das ist ja viel mehr ein Schlaginstrument, das Klavier, als wenn du jetzt Bill Evans hörst, wo es die Akkorde und so. Und ja, und irgendwie, er ist auch schon sehr in so einer rhythmischen Tradition verhaftet und trotzdem mit einer unglaublichen Freiheit. Wie nennt sich das denn eigentlich beim Schlagzeuger, wenn man alles gleichzeitig machen kann? Das heißt, es hat so einen Namen.
Irgendwas mit Poly?
Nee.
Unabhängigkeit?
Ja, genau.
Independence?
Gibt da so ein Wort für. Das wird auch in der Rhythmik verwendet. Kennst du das Rhythmik, dass man so auf den Kopf streicht?
Ja.
Also so, und dann gleichzeitig auf den Bauch haut. Kannst du das? Ja. Also aber den Kopf rund streichen und gleichzeitig gerade auf den Bauch hauen.
Ach so, ich kenne das eigentlich andersrum, dass man sich den Bauch rund streicht und gerade auf den Kopf haut.
Ja, oder so.
Ja. Gut. Alle Impros bitte mal im öffentlichen Nahverkehr. Jetzt mal bitte ganz lieb den Bauch streicheln und sich dabei so neckisch auf den Kopf klopfen. Wenn ihr das
Independence könnt. Heißt es, ne? Ja. Auf Englisch. Ja, aber es gibt auch einen deutschen Begriff dafür.
Da muss es ein Wort für geben.
Ja, es gibt auch einen.
Ich glaube, es kommt im Laufe der Folge, wird es wieder kommen. Wir sind noch nicht so ganz da
wir sind mit nicht
unseren
ganz warm, nicht,
Wörtern.
Ja, wir sind noch nicht da mit den Wörtern, weil erstens, wir haben nicht so gute Wörter. Es gibt ja andere Leute, die haben die best words.
Ja.
gibt's ja, Leute. Aber wir haben nicht die Best Words. Und trotzdem viel zu erzählen und viel erlebt. Ich war nämlich erst dann um 1 Uhr zu Hause, konnte dementsprechend nicht so lange schlafen, denn hier geht's früh los. Ich bin Frühaufsteher. Ich komme ja aus dem Land der Frühaufsteher.
Ja. Das ist Baden-Württemberg, glaube ich, oder?
Nee, ich glaube, es ist Thüringen. Sachsen-Anhalt. Ich fühle mich irgendwie Sachsen-Anhalt sehr nah. Das ist, glaube ich, das Land der Frühaufsteher.
Ich glaube, das stimmt auch nicht.
Willst du nachgucken jetzt?
Ja. Weil jeder.
Die Zeit haben wir.
Das Land der Frühaufsteher ist der. Doch, du hast völlig recht, Sachsen-Anhalt.
Ja, ja, ja. Und das ist ja ein Popland auch.
Das finde ich auch gut, dass jedes Bundesland so ein eigenes Motto hat, ne?
Ja.
Das hat man sich, glaube ich, so ein bisschen bei den Amerikanern abgeguckt. Da ist ja zum Beispiel Florida ist der Sunshine State.
Ja.
Und New York ist, glaube ich, der Liberty State. Und dann hat man gedacht, wir brauchen auch so einen Claim. Außer Hamburg. Hamburg heißt einfach nur Hansestadt Hamburg.
Ja.
Da ist man, da reicht man sich.
Das reicht, da ist man sich selbst genug. Das braucht man da nicht.
MacPom ist das Land der Horizonte.
Nee, das ist Schleswig-Holstein.
Okay. Und ja. Berlin ist BU, Be Berlin?
Berlin ist einfach cool.
Berlin.
Ja, einfach mega cool. Wie,
heißt das nicht Be Berlin irgendwas?
Arm, aber sexy.
Arm. Slogan Bundesländer. Ah, Nordrhein-Westfalens aktueller Slogan ist Europe's Heartbeat.
Echt? Aber das steht doch nicht auf den Autobahnschildern.
Nee, das stimmt. Ich glaube, ich bin hier auch frühere Slogans. Nee, Be Berlin ist der aktuelle Slogan. Brandenburg,
steht auch nicht,
neue
steht
Perspektiven auch nicht. Entdecken. Hessen, hier ist die Zukunft.
Ja, das ist ja nicht diese Autobahnsprüche, die dann da stehen. Das ist ja irgendwas anderes jetzt.
Also das Land Sachsen, das finde ich ganz gut. Der aktuelle Slogan ist, so geht Sächsisch. Vorher gab es aber den Slogan Land von Welt. Und davor, das würde heute, glaube ich, nicht mehr durchgehen. Achtung, der Slogan des Bundeslandes Sachsen von 2001 war, ich bin ein Sächsist. Quelle Wikipedia.
Krass.
Ja. Ja. Sachsen-Anhalt war zwischendurch das Land der Frühaufsteher. Und jetzt ist es, hier macht das Bauhaus Schule. Hashtag modern denken.
Okay, aber dann brauchen die immer, bis die irgendwie ihre Autobahnschilder updaten. Weil ich sehe da immer noch das. Land der Horizonte ist doch, steht doch Ewigkeiten schon beim.
Kannst du dich noch erinnern an Reinhard Grebe?
Natürlich, ja.
Der hat ein Stück gemacht.
Über Brandenburg und Thüringen.
Thüringen. Ah, das ist aber auch eine Kontrafaktur, oder? Das ja. Weihnachtslied, das Gloria in Excelsis Deo.
Ja.
Es gibt von Rainer Grebe ein Stück, das nennt sich Stadtmarketing. Müsste ich mal wieder reinhören, da hat er ein Stück gemacht, komplett aus Städteslogans. Weil ja auch so kleine Städte haben Slogans.
Ja, wie zum Beispiel Celle, die romantische kleine Fachwerkstatt.
Oder Bad Bevensen, Hauptstadt der Jod-Sole-Therme.
Ja. Und in Herne ist, glaube ich, hier wird der Zug geteilt.
In Herne?
Das
Hamm-Westfalen.
Ja, irgendwie so, in Hamm-Westfalen, hier wird der Zug geteilt. Ich glaube, das ist wirklich so, ist kein Scherz.
Ja.
Hier wird der Zug geteilt.
Ich habe Bad Bevensen, die Stadt Bad Bevensen, das ist in der Lüneburger Heide, ein kleiner Kurort. Meine Großeltern waren damals immer auf Kur in Bad Bevensen. Und dann war ich aber auch eine Zeit lang tätig in Bad Bevensen als Handlanger des GEMA-Betrügers. In einem kleinen Hotel. Also ich habe ganz ambivalente Erinnerungen an die Stadt Bad Bevensen.
Was meinst du, was aus diesen GEMA-Betrügern Leuten geworden sind? Haben die jetzt ein ehrliches Leben angefangen oder sind die im Knast?
Auch das könnten wir ergoogeln.
Du hast den Namen noch, also ich würde den, glaube ich, nicht mehr rausfinden. Dieser ominöse Verlag aus Düsseldorf.
Ja.
Ich glaube, das finde ich nicht mehr raus.
Ja, die sind jetzt mittlerweile auch ein Veranstaltungsservice. Die Verbindung ist nicht privat, da klicke ich mal besser nicht drauf. Wir wissen es nicht. Wir wünschen Ihnen aber alles Gute für dieses tolle Geschäftsmodell.
Ja, und Reeperbahn-Festival, was war los in Hamburg? Ich habe ja nur Schlechtes gehört. Du warst unterwegs auf dem Reeperbahn-Festival, hast du ein paar Leute getroffen, die die Karriere jetzt so richtig nach vorne bringen. Hast du ein paar Podcast-Freaks getroffen, die wissen, wie wir das jetzt hier so richtig nach vorne treiben. Was war los da? Wie war die Laune? Wurde viel gesoffen? Ich habe gehört, es wurde sehr viel gesoffen und die Laune war schlecht, aber jetzt erzähl du mal.
Ja, ich war also anderthalb Tage im Umfeld des Reeperbahn-Festivals unterwegs. Ich hatte jetzt keine Epiphanie, wie manche Leute sagen würden, gehabt. Also so richtig erleuchtend war es nicht. Also man traf einige Leute, machte einen Smalltalk oder einen Longtalk. Aber es ist ja ein Newcomer-Festival. Und wir sind ja mittlerweile alles andere als Newcomer. Wir sind ja Oldtimer.
Ja, wobei sich die Newcomer ja beschweren, dass sie überhaupt gar keine Möglichkeit mehr hätten, auf den Markt überhaupt noch zugreifen zu können. Deswegen ist es auch mal so ein bisschen merkwürdig, wer so alles als Newcomer bezeichnet wird beim Reeperbahn-Festival. Meistens ja sehr etablierte Leute.
Ja, ich hatte kein Ticket. Also ich war nur auf Rahmenveranstaltung und habe das Line-Up gar nicht so mitgeschnitten. Aber ich möchte eigentlich nicht schon wieder über unsere Freunde aus dem Musikbusiness reden. Ich habe das Gefühl, das ist vor allen Dingen ein Festival für diese Leute.
Ja, das ist ja klar.
Ja.
Da gibt es diesen, das können wir dem ja überlassen, diesen Instagram-Kanal von Blut.
Ja,
sehr gut. BLVTH, glaube ich, hat das geschrieben. Der macht das eigentlich ganz gut, so Comedy-mäßig, das zu beschreiben, was da eigentlich so für eine Stimmung herrscht.
Ja. Ja,
tu ich mal +4 auf die Gästeliste, aber ich werde es eh nicht schaffen.
Ja.
Ich bin noch hier in der Bäckerei, habe noch ein Meeting, keine Ahnung. Angst, große Angst, die Industrie ist im Umbruch, auch auf dem Reeperbahn-Festival, überall schlechte Laune. Es gibt für etablierte Labels nicht mehr die Möglichkeit, da Abende zu gestalten oder so, wie das mal irgendwie der Fall war. Es hat sich alles irgendwie geändert. Überall schlechte Laune, außer bei TikTok. TikTok hat gute Laune. Da wissen sie, die haben den Laden im Griff, die machen nämlich bald einen eigenen Streaming-Service und alle haben Schiss.
Ach wirklich, guck mal.
Ja.
Hier erfahrt ihr es zuerst, davon wusste ich noch nichts.
Ja, ja, aber ist ja klar, die haben ja eh schon alles oben, damit du da die Videos irgendwie unterlegen kannst und so. Und habe ich munkeln gehört. Ich sag jetzt nicht, aus welcher Quelle, aber das ist, dass alle Angst haben vor TikTok, weil die jetzt mit ihrem DSP um die Ecke kommen. Und dann, sage ich dir, wird's düster, müster.
Aber ich habe auch das Gefühl, ehrlich gesagt, aber das hatten wir auch schon öfters, seit wir irgendwie Musik machen, ist doch immer schlechte Laune im Musikgeschäft.
Ich kenn's auch nicht anders.
Es war doch früher immer
besser. Ja. Es war früher immer besser, genau. Ich kenne diese Diskussion eigentlich auch, seitdem ich Musik mache. Aber wir sind natürlich auch in den düstersten Zeiten der Pop-Evolution eigentlich groß geworden. Also beziehungsweise da haben wir das erste Mal irgendwie so ein Gefühl dafür bekommen, wie so der Musikmarkt eigentlich funktioniert, nämlich zu der Zeit überhaupt nicht. Aber genau, seitdem wird es eigentlich immer gesagt. Und jetzt sei das aber natürlich nochmal eine ganz andere Qualität und. Ich kriege immer mal wieder so E-Mails, weil ich das auch immer nicht so richtig glauben möchte. Zur Einordnung steht dann da drüber, damit ich auch mal verstehe, worum es da geht. Wo überall irgendwie weniger Umsätze gemacht wird. Hollywood gibt kein Geld mehr für Lizenzierungen aus und. Also 50% weniger als im letzten Jahr. Andererseits habe ich jetzt zum Beispiel gehört, dass so die großen, Universal waren doch so in den letzten Jahren, da gab es auch immer wieder so Milliarden, also so haben doch Milliardenmarken geknackt und so. Also da scheint ja irgendwie noch Geld umgesetzt zu werden. Also ich verstehe es auch nicht ganz, aber die Laune ist schlecht. Die Laune ist schlecht. Im Zuge des Reeperbahn-Festivals habe ich auch so einen Post gesehen von einer Künstlerin, Sophie Chassé, kennst du die? Die hat
sich darüber beschwert. Ja, schöne Grüße.
Ach, du kennst sie persönlich?
Ja, auch Bassistin.
Ah ja. Die hat sich irgendwie darüber beschwert, dass es ja für die Menschen offenbar möglich ist, sich halt ein Taylor Swift-Ticket zu besorgen und das irgendwie Jahre vorher zu planen.
Mhm.
Und bei Newcomern denkt man sich so, mal gucken, ob ich es am Abend noch schaffe. Und da finde ich, hat sie einen Punkt, weil das irgendwie auch so ein bisschen mal die Leute in die individuelle Verantwortung nimmt und man dann nicht irgendwie das Schweinesystem für verantwortlich macht, so, sondern man sagt so, ey Leute, ihr könnt auch was tun. So, ihr könnt einfach auch genauso früh, wie ihr euch für, was weiß ich, Oasis irgendwie entscheidet, könnt ihr euch ja vielleicht auch mal für einen geilen Newcomer entscheiden. Warum wird da so ein Unterschied gemacht? Das ist eigentlich ein valider Punkt, oder?
Das ist ein valider Punkt. Da ist ja dann auch oft die Argumentation, ja, wenn Taylor Swift so teuer ist, dann kann man sich ja gar keine anderen Konzerte mehr leisten.
Ja, man muss ja nicht zu Taylor Swift
gehen. Genau, würde ich da nämlich auch sagen.
Ja.
Weil so toll ist das, glaube ich, gar nicht bei Taylor Swift.
Ja, ich habe jetzt auch noch keine Oasis-Tickets gekauft, obwohl es mich natürlich gejuckt hat. Aber ich bin auch immer ganz zufrieden mit diesen Jazzkonzerten hier in Berlin. Also eigentlich ist es das Beste.
Ja.
Und ich kenne das Problem natürlich auch. Also ich würde sagen, ich habe ein sehr treues Publikum, aber auch, und da geht mal vielleicht auch ein bisschen Kritik raus, auch ein Publikum, was sich sehr spät entscheidet. Und das ist für die Planung manchmal wirklich natürlich schwierig. Also das ist ja auch genau das, was sie sagt, wenn man irgendwie dann einplanen will, wie viele Leute man mitnimmt, wie viel Technik man mitnimmt und. Also die ganze Show zu planen und die Leute sich aber erst eigentlich so in der Woche dafür entscheiden, halt auch das Ticket zu lösen oder vielleicht erst am Tag vorher oder so. Das ist für die individuelle Organisation so einer Konzerttour wirklich kompliziert, beziehungsweise teilweise, das ist mir jetzt noch nicht passiert, aber das war ihr Punkt, Sophie Chassé, werden dann Konzerte abgesagt, die gar nicht abgesagt werden müssten. Ja. Und ja, ich kann da Ihren Aufruf wirklich nur weitergeben. Ich finde es auch wichtig. Also wenn einem an Musik gelegen ist, dann kann man genauso gut für kleinere Bands früh planen wie für Taylor Swift. Es macht keinen Sinn.
Das mit dem Frühplan ist ja aber irgendwie was eher Neueres, ne? In meinem Gefühl. Das deckte sich nämlich irgendwie mit meiner Erinnerung. Ich hörte irgendwann mal den sehr guten Podcast, Narzissen und Kakteen heißt der.
Ja, der ist super.
Das ist der Podcast der Gruppe Element of Crime. Also das ist auch kein fortlaufender Podcast, aber die haben 17 Folgen immerhin. Da sprechen die so über ihre Bandgeschichte, sehr unterhaltsam. Ich komme ja, übrigens auch an einer Stelle vor. Da muss man aber relativ viele Folgen hören, um da hinzukommen. Vielleicht ist das ein kleiner Appetizer. Und da erzählen die so ein bisschen aus ihrem Tourneebetrieb früher in den 80ern und 90ern. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hieß es da früher eigentlich fast nur Abendkasse.
Ja,
das heißt, genau. Man ist in eine fremde Stadt gefahren und hat dann möglicherweise noch 200 Tickets an der Abendkasse verkauft.
Ja.
Und so war das früher ja auch, ne?
So war das früher auch. Anfang der Nullerjahre hieß es immer noch so 50-50. Es änderte sich dann. Anfang der Zehnerjahre hieß es eigentlich 100% Vorverkauf. Und jetzt gibt es wieder, ja, ich würde auch sagen, es ist das meiste ist immer noch Vorverkauf, aber später, sehr spät entschiedener Vorverkauf. So, und also das macht wirklich alle nervös. Bands, Veranstalter und genau, wenn es darum geht, irgendwie junge Bands zu motivieren, auch irgendwie neuen heißen Scheiß zu machen, dann sollte man sie auch dahingehend unterstützen, dass man sich früh für sie entscheidet, so sie man denn gut findet.
Genau, aber da geht es, das ist ja auch eine toxische Beziehung zwischen Publikum und Artists, die gestört ist. Wenn wir uns darauf verlassen könnten, dass ihr trotzdem kommt.
Ja.
An der Abendkasse wäre alles in Ordnung, aber wir vertrauen euch nicht mehr.
Naja, aber das liegt ja auch an den Veranstaltern, die da großes Misstrauen haben. Also
ja, ich habe auch großes Misstrauen. Mir ist es auch lieber, ihr kauft euch alle Vorverkaufstickets.
Ja, klar.
Das war aber mal anders vor 20 Jahren, als wir noch eine gesündere Beziehung hatten, wir die Artists und das Publikum. Da habe ich gedacht, ja, ihr kommt schon. Ihr kommt schon noch auf dem letzten Meter. Mittlerweile denke ich, nee, ihr kommt wahrscheinlich doch nicht. Ah. Deswegen wäre es lieb, wenn ihr jetzt Vorverkauf nutzen würdet.
Ja.
Und es ist ja auch völlig okay, dann nicht hinzugehen, weil die Kohle haben wir ja trotzdem.
Ja, es wäre schon schön, wenn sie da sind.
Ja, also das kann man ja auch so ein bisschen, früher in der Kirche gab es ja den Ablasshandel. Ja. Man hat dann quasi für Seelenheil an die Kirche gespendet. Ihr könnt jetzt an uns spenden, weil ihr wisst ja immer, das Geld ist nicht weg, das ist nur woanders.
Ja.
Wie so eine kleine Kultursteuer.
Genau, aber genau, was dadurch zum Ausdruck kommt, natürlich auch schon wieder eher so schlechte Laune.
Ja.
So, das kam auch jetzt im Zuge von Reeperbahn-Festival. Vielleicht hat sie sich sogar von da gemeldet, ich weiß es nicht, aber ich habe das irgendwie so wahrgenommen, als hinge das damit zusammen. Vielleicht auch mit der Laune, die da vorherrschte. Genau, was dann so gesagt wird über die Musikindustrie, die es irgendwie schwer hat. So, die Großen sind ja auch am Jammern. Das ist ja nicht, die jammern ja auch gerne. Und dann werden irgendwie riesengroße Entlassungswellen bei den Major-Labels und so. Das gibt's ja auch immer wieder. Da muss irgendwie gespart werden, trotz Milliardenumsätze und so. Und tatsächlich, am letzten Freitag hätte ich so eine Filmpremiere gehabt für einen Film, der das Album begleitet.
Ja.
Und es hat nicht stattgefunden. Weißt du warum?
Vorverkauf?
Nee.
Der Film wurde nicht fertig?
Der war fertig.
Okay.
Der ist schon längst fertig. Universal hat die Premiere vergessen.
Ah.
Also, das ist wirklich so geil. Das erinnert mich so ein bisschen wie an die so Jazzbands früher, die man so hatte. Ja. So, ach, heute ist der Gig. Ah, ich komme noch schnell rum. Sonst fang doch schon mal ohne mich an.
Ja.
So, ist so ein bisschen so der Vibe.
Das ist, ich kann mich gar nicht erinnern, ob mir das mal so passiert ist. Aber muss eigentlich, ne? Aber das sind immer diese Geschichten, gerade in so einem kleinen Segment. Und auch gerade in den Nullern und Zehnern, als es so eine ganz große Szene gab von so Leuten, die in Kleinstbesetzungen durch so auf Hut spielen, Pubs und Bars und Miniclubs tingelten.
Ja.
Dass es immer diese Geschichten gab, ach, ihr seid heute da und da wird noch schnell das Poster ins Fenster gehangen am Tag selber und so eine Schiefertafel bemalt mit Kreide.
Ja.
Mein lieber Kollege Tristan Brusch erzählte mir die Geschichte jetzt gerade. Er hatte so einen Gig in Bremen. Auch einer seiner ersten Gigs, also als er gerade so nach Beendigung seiner Schulzeit oder sowas. Und er dachte, jetzt geht's los, fährt nach Bremen in diese Venue und klingelt. Und dann heißt es, ach scheiße, total vergessen. Ja, und dann mit Mühe und Not kamen dann irgendwie noch so 7 Peoples oder so von der Straße rein. Und der Veranstalter sagte zu ihm, du, das mache ich wieder gut. In einem halben Jahr
da machen wir das nochmal und dann wird der Laden hier voll. Und Tristan und kam ein halbes Jahr später wieder und was war da los?
Ah, scheiße, vergessen. Naja, aber ich meinte jetzt natürlich so die Musiker, wenn man so früher Jazzbands gespielt hat, ja, und so und dann so irgendwie merkt so, oh, es fehlt ja irgendwie noch der Saxophonist und so.
Ach so, ach, der Musiker taucht nicht auf.
Ja, der Musiker hat, wir wollten doch heute hier in einem Buchladen spielen oder so. Ah ja, stimmt, das war heute, stimmt, hatte ich mir aufgeschrieben. Ah ja, ich komm noch schnell, fang schon mal ohne mich an.
Ist dir das jemals passiert?
Ja.
Ja, dass du nicht erschienen bist?
Nee, ich bin ja zuverlässig. Ja, ich vergesse sowas nicht, aber ich habe das schon mitbekommen, dass irgendwie Leute Jazz-Gigs vergessen haben und dann irgendwie erst im zweiten Set dazukamen oder so und sie anrufen musste.
Sind aber immer die Bläser, ja?
Na, die kann man ja auch verzichten im Set lang.
Ja, also ich habe schon Proben vergessen. Also das ist mir tatsächlich schon passiert, dass ich einen Anruf bekam, wo bist du? Und da war ich nicht zur Probe erschienen.
Ja, also genau, auf jeden Fall, es wurde sich entschuldigt und es hat wohl wirklich auch jemand nicht irgendwie gesagt, das war eine andere Schuld oder so, sondern hat wirklich gesagt, ja, nee, es liegt an mir, ich hab's vergessen,
ja,
das halt heute einzutüten. So. Also es wäre so eine Online-Premiere gewesen, ich hätte irgendwie...
Ach so, das war die Filmpremiere, ja, sorry.
Ja, genau, ich hätte irgendwie zu Universal hier in Berlin gehen müssen, ich weiß gar nicht, wo die jetzt sind, die sind ja gar nicht mehr in diesem Haus am Wasser da.
Nicht? Das Leerstand.
Das ist Leerstand.
Da kommen jetzt Sozialwohnungen rein. Sehr gut.
Gute Nachrichten. Ja, Kitas. Ja. Platz für Kitas. Die sind irgendwo anders und ich dachte so am Freitagmorgen, Mensch, muss ich denn da heute hin und so und hat mal irgendwie nachgefragt und es kam nichts. Ja, irgendwie kam dann irgendwann spät. Ich dachte, ach, sie ist einfach untergegangen.
Ja, Mensch.
Ja, und dann wurde sich aus meinem Team auch sehr über die Gen Z beschwert. Also es auch daran liegt, genau, es gibt dann diejenige, die jetzt dafür für mich länger verantwortlich war, jetzt schon wieder irgendwie nicht mehr konnte und andere Möglichkeiten hatten oder so. Also es wurde irgendwie so ein bisschen so ein Bild aufgemacht, dass die Gen Z ja nicht so belastungsfähig wäre oder halt Opportunisten wären und schnell dann ja auch andere Angebote wahrnehmen würden, wenn sie besser wären und so. Man könnte sie schwer verpflichten oder oft findet man gar keine Leute mehr, weil das Musikbusiness nicht mehr so attraktiv zu sein scheint für junge Leute, weil irgendwie da keiner mehr dran glaubt. Also das war jetzt so eine Geschichte, die ich gehört habe. Ich weiß nicht, was es stimmt, aber das hört man ja so öfter über so Gen Z. Ich glaube, es gibt jetzt sogar so eine Sendung auf ZDF, wo irgendwie Boomer gegen Gen Z oder so, wo das halt irgendwie oft dieses Narrativ aufgemacht wird. Die sind ja einfach nicht belastbar und so.
Ja.
Fand ich interessant, dass es jetzt mittlerweile schon so in meinem direkten Umfeld Ähnliches kolportiert wird. Ich glaube das nämlich, ehrlich gesagt, irgendwas stimmt an der Erzählung nicht. Genau, das ist interessant, weil man kriegt das ja von überall mit.
Mit den Gen Zs.
Ja, dass die nicht so belastbar wären und die wollen immer ihr Sabbatical gleich mitverhandeln, wenn sie in die
Work-Life-Balance.
Die Work-Life-Balance und so.
Gibt's
ja auch andere Perspektiven drauf. Denen wird halt einfach nicht mehr so viel Absicherung geboten und wenn sie halt voll arbeiten, können sie sich maximal eine Einzimmerwohnung leisten und so in großstädtischen Milieus.
Ja.
Also genau. Aber das hat auf jeden Fall jetzt im Zuge dieser schlechten Laune, die auftritt, offensichtlich auch schon, nimmt das Gestalt an, dass man sich die jetzt auch vornimmt. Die jungen Leute.
Ja. Ich finde es interessant mit diesen Gen Zs, weil wir als Millennials quasi erleben das jetzt ja zum ersten Mal, dass quasi die Generation nach uns so Zuschreibung bekommt. Wir sind es ja eigentlich gewöhnt, dass wir die Generation sind, die diese Zuschreibung bekommt. Also bevor es dann wirklich Millennials hieß, waren wir ja auch die Generation Y und die Generation Ad und die Generation Praktikum und sowas, ne?
Ja.
Da wurde ja über uns geflucht. Und jetzt erleben wir das quasi mal, dass das für die nächste Generation losgeht. Mir ist das auch ein bisschen zu viel abgekulte der Generation.
Ja.
Ehrlich gesagt.
Ich hab das also Gefühl, welcher jetzt?
Der Gen Z. Ich habe das Gefühl, bei uns Millennials hat das ein bisschen länger gedauert, bis wir so eine soziologisch greifbare Masse wurden, die so viele Zuschreibungen bekommen hat. Aber vielleicht erinnere ich das auch einfach falsch. Aber ich weiß das gar nicht.
Also ich fühle mich immer der jüngsten Generation zugehörig.
Ja. Der Generation Alpha. Die kommt dann als nächstes.
Ja, deswegen, ich habe sowieso nie so ein Identifikationsding mit so einer Generation
am Laufen. Ja, ich finde das auch so ein bisschen schlapp. Also wenn man, ehrlich gesagt, so wenig, wenn man sich selber allzu arg mit seiner eigenen Generation identifiziert oder die als identitätsstiftend wahrnimmt, dann ist da vielleicht auch irgendwie eine gewisse Leere, die zu füllen ist. Also weil das ist ja wirklich eine wahnsinnig große Masse, unter die man sich dann selber subsumiert. Da muss doch mehr Identität drin sein, als nur ich bin Teil einer bestimmten Generation.
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Also, ja, klar.
Das ist mir ein bisschen zu schlapp.
Also ich lasse das irgendwie auch nicht durchgehen, irgendwie das auf solche Diskussionsparameter dann zu reduzieren. Also ich finde auch, das muss doch irgendwie mehr sein, warum jetzt irgendjemand bei Universal meine Premiere vergisst. Das kann doch jetzt nicht die Gen Z schuld sein.
Nee, da ist ja auch fast so eine Art generationeller Snobismus vorhanden. Nur weil irgendwie junge Leute es nicht so machen wie du, heißt das irgendwie nicht, dass eine ganze Generation irgendwie irgendwas nicht mehr drauf hat, was ältere Leute noch konnten oder so.
Ja.
Das ist ja aber auch so ein komisches Missverhältnis, weil gerade im Musikbetrieb oder im Kulturbetrieb, da möchte man ja immer möglichst jung sein. Also im Popmusikbetrieb.
Ja, ja, richtig.
Ja. Für mich sind das immer die Moin Moinsens und Smudos. So diese graumelierten Herren mit Hoodies und so modischen Turnschuhen, die ja so ganz jugendlich rüberkommen wollen, aber ja, dann wieder schimpfen. Da lobe ich mir meine grauen Herren im Anzug, wo völlig klar ist, ihr seid Teil einer anderen Generation.
Ja.
Aber irgendwie geben wir, finde ich, auch diesem ganzen Business hier zu viel Aufmerksamkeit.
Ja.
Es ist doch eigentlich alles gesagt. Es ist schlechte Laune, es sind immer die anderen schuld, doch das sind doch so unsere Lehren.
Das sind unsere Lehren, ja.
Es sind die anderen schuld und vor allen Dingen die jungen Leute, die den alten Leuten das Geschäftsmodell kaputt machen.
Ja, es hat doch alles so wunderbar funktioniert. Ja. Und jetzt kommt ihr da mit eurem TikTok.
Ja, ja, genau. Und die Wahrheit ist ja, es hat ja nie wunderbar funktioniert.
Ja, wie gesagt, also ich kann da auch immer nur die Perspektive einnehmen, die meiner eigenen Lebensrealität entspricht. Und ich kenne diese Laune seit eh und je.
Ja.
Also es ändert sich irgendwie für mich nichts.
Ja.
So, irgendwie habe ich das Gefühl.
Ja, vielleicht wäre schon geholfen, dass wenn es gerade mal gut läuft, dass dann mal alle ganz laut sagen, oh, jetzt läuft es gerade aber ganz, ganz toll.
Ja.
Damit man sich dann später dran erinnern kann, ach ja, stimmt, da hat der Lambert gesagt, es lief alles ganz, ganz toll, jetzt habe ich überhaupt einen Vergleichswert. Aber wenn so ein permanentes Gemecker und Gezeter in der Luft liegt, seit Jahrzehnten, dann kann ich ja gar nicht irgendwie sagen, damals war es besser.
Ja, und es ist ja offensichtlich auch nicht so, dass nichts passieren würde, denn in Hamburg entsteht ein neuer Jazzclub.
Wo?
Schon wieder.
Wo?
Was ist denn eigentlich los bei euch in der Hansestadt?
Wo ihr ist der Jazzclub? Ihr
habt irgendwie langsam Lunte gerochen. Es wird ab November einen neuen Jazzclub beim Rathausmarkt geben. Nika Jazzclub.
Wirklich?
Ja.
Nika Jazzclub, du hast völlig recht.
Ja.
5 Tagen im Herzen der Stadt.
Ja.
9. November, wichtiges Datum. Traumhaften Blick über den Fleet. Okay, habe ich noch nichts drüber gehört.
Ja, also haben ein paar große Namen schon irgendwie eingeladen für den Anfang. So, also das Programm hat mich innerlich noch nicht ganz überzeugt, aber ich konnte sehen, womit sie punkten wollen. Also schon, da geht es schon ein bisschen ums.
Ich
also
auch.
Namen, die man als besonders herausstechend verkaufen könnte, die jetzt nicht, ne, das ist was anderes als so szenische Größen, so, sondern ich glaube, es soll so Richtung Diana Krall eher so gehen.
Ja, also ja, irgendwie ist da, sind die irgendwie angebunden ans Elbjazz oder so? Weil es sieht vom Programm so ein bisschen so aus wie so ein Jazz-Festival-Line-Up.
Ja.
Spyro Gyra.
Spyro Gyra, ja.
Oder Dee Bridgewater.
Ja, sowas, genau.
Oder auch Richard Boner. Also alles natürlich tolle Künstler,
ja,
aber so ein bisschen, ja, so ein Brückenschlag.
Also genau, Vocal Jazz hat eine andere Konnotation, was so die Vermarktbarkeit angeht.
Ja.
Und ist aber cool. Ich finde es super.
Ich finde es auch super. Und es ist ja auch hier Eva Kruse Quintett, Lisa Wolf Quartett.
Siehste.
Toni Lakatos.
Ja.
Also wir haben hier auch richtigen Jazz.
Ja, findet da auch statt. Sehr gut.
Okay, krass.
Ich bin gespannt. Ja.
Okay, hier habt ihr es zuerst gehört. Also ich zumindest.
Ja, toll. Und Nika, ist das eventuell die Frau von Monk?
Das ist nicht die Frau von Monk, das ist sozusagen die Zivildienstleistende von Monk.
Nika Rothschild.
Panonika Rothschild.
Nika Panonika Rothschild?
Ja, also Panonika heißt sie wirklich.
Ach so.
Panonika Rothschild, und es gibt diverse Jazz-Kompositionen, die sich auf Panonika, die heißt auch in Wirklichkeit Panonika de Königswarter.
Ja.
Ist eine aus dem Rothschild-Clan, also der Rothschild-Clan, den ihr kennt aus euren ganzen Schwurbelbüchern.
Ja.
Genau. Und die war so eine Art, die ist irgendwie, ich weiß es auch, ich krieg's auch nicht so ganz zusammen, aber ist, wie gesagt, so eine Erbin dieses, was sind das, Bankiers oder sowas, die Rothschilds,
ja,
und hat Bankiers sich dann aber so ein bisschen rausgezogen, so aus der familiären Dynastie, so Succession-mäßig, und war so eine Art Mäzänin.
Ja.
Also ich glaube, einerseits hat sie da finanziell, konnte sie da so ein bisschen den Leuten unter die Arme greifen, war aber auch wirklich tatsächlich eng befreundet mit vielen Jazzmusikern und besonders mit Thelonious Monk, den hat sie dann auch so bei sich wohnen lassen, glaube ich.
Ja, ich dachte, die hätten auch ein romantisches Verhältnis gehabt, aber es war gar nicht
so. Er hat
einfach nur da gewohnt.
Ich glaube nicht, dass das so war. Ich weiß es aber nicht genau.
Aber genau, ich weiß, dass es ja diese Sessions immer gab und so und er da gewohnt hat, das wusste ich irgendwie.
Genau.
Aber ich dachte, das ist, da wären dann auch Bettgeschichten gelaufen, aber wer weiß,
das ist
vielleicht nicht überliefert. Nika Stream? Nika Stream ist das auch?
Ja, Nika Stream ist ein Stück, was sich drauf bezieht. Das ist von, wie heißt denn der, von den Jazz Messengers, der Pianist? Horace Silver, genau. Von
Horace Silver.
Und eine Panonica ist ein Stück von Monk. Und dann gibt's noch, also die ist vielfach gewürdigt worden und hatte wohl halt auch so eine scharfe Bude irgendwo in New York, wo auch immer mal eine Jam Session oder ein Hangout stattfinden konnte.
Ja.
Panonica Rothschild. Ganz interessant. Gibt es, glaube ich, auch einen Roman oder irgendwie eine Biografie, die ich immer mal lesen wollte und nie gelesen habe.
Genau. Und sie hat Monk auf die Idee gebracht, weil der hatte ja sehr unter verstimmten Klavieren zu leiden, weil weil das Label an ihm sparen wollte. Die hatten seine Alben am Anfang so als Ladenhüter irgendwie angesehen und haben dann deswegen irgendwie sparen wollen bei den Studio-Sessions und ihm das Klavier nicht gestimmt.
Ja.
Und sie hat einfach den genialen Move ihm gesagt, so, ey, das kannst du einfach so hinbiegen und sagen, nee, diese Stimmung brauchst du, weil sie deinen persönlichen Ausdruck am besten widerspiegeln würde. Und das ist etwas, was kolportiert wird. Es wird bis heute auch darüber gemutmaßt, ob das wirklich damit zu tun hat, dass Monk einfach eine geniale eigene Stimmung brauchte, damit er seinen Stil am besten repräsentieren kann.
Hm.
Und das wäre wohl ihre Idee gewesen.
Ja,
interessante Person. Habe ich eigentlich dir erzählt?
Rothschilds.
Ja?
Nee.
Ich habe bei den Rothschilds gespielt.
Wann?
Das ist jetzt auch schon wieder sechs, sieben Jahre her oder so.
Ja.
In Frankreich, also ich hatte mal so ein Angebot angenommen, weil das war mit einem, also das war ein Angebot, was ich nicht abschlagen konnte, eine Werbung zu machen für die Rothschilds. Und das habe ich zusammen mit einem französischen Künstler gemacht, so. Und es war ultra anstrengend, also diese Produktion. Und irgendwann haben sie halt irgendwas genommen, so, also die guten Sachen alle nicht so. Und da haben sie dann irgendwas genommen, was wir dann auch noch so abgeliefert hatten als letztes. Meinten sie, okay, das ist es jetzt. Und dann wurden wir gefragt, wir wurden aufgefordert, nach Paris zu kommen.
Ja.
Und da direkt neben dem Élysée-Palast, also da, wo Macron wohnt, das ist, glaube ich, sowas wie Downing Street.
Ja.
10, glaube ich, ne? Da wohnt, glaube ich, Macron oder hält sich dort auf, keine Ahnung. Direkt daneben sollten wir dann die Rothschilds treffen, wurden da geladen und warteten, also genau, eingeflogen und so, alles klar, warteten dann in diesem Raum, in so einem ganz recht schlichten Büroraum auf sie. Es dauerte Viertelstunde, halbe Stunde, gab noch nicht mal einen Kaffee. Irgendwann, dreiviertel Stunde später, kam die Baroness mit einer Gefolgschaft von sehr gut angezogenen Leuten. Und erzählte uns etwas über ihr Boot, wo sie groß geworden ist und dass noch viel Arbeit zu tun wäre jetzt mit dieser Musik. Und aber wir wären auch schon sehr weit. Und dieses Verhalten der Leute um sie herum, die so um sie herum schlawinzelte, war sehr interessant, weil immer wenn sie was gesagt hat, was so zustimmend war, dann haben die alle immer so genickt und so, ja, ja, ja. Und wenn sie gesagt hat, ja, aber da müssen wir noch schon ein bisschen arbeiten. Dann haben alle so irgendwie Sachen notiert und aufgeschrieben und so. Ja, stimmt, da müssen wir noch ein bisschen was machen und so. Und dann hat sie uns gefragt, also das Einzige, was sie uns fragen wollte, ist, ob wir auch so afrikanischen Einfluss in diese Komposition noch einfließen könnten. So, weil sie wäre ja irgendwo in Afrika, hätte sie in ihrer Jugend gelebt. Ich weiß nicht genau wo. Sie hat auch nur Afrika gesagt.
Ja.
Deswegen würde sie zu ihr so passen, wenn da irgendwie noch so Trommeln oder so.
Okay.
Und Raphael Laake war das, der ist auch mittlerweile ein sehr etablierter Künstler. Laake, kann man sich mal anhören, tolle Musik. Wir guckten uns nur so an und meinten dann so, ich glaube, das geht nicht, ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Und damit war die Sache dann auch erledigt. Wir haben dann so ein bisschen ein paar kleine Veränderungen gemacht und das abgeschickt, war alles gut, wurden bestens bezahlt. Dann hieß es aber so, irgendwie, das war dann wieder, 3-4 Monate ging ins Land, ihr müsst vorbeikommen, ganz schnell, wir machen irgendwie in 2 Wochen eine Veranstaltung für die 100 besten Kunden der Rothschild Bank.
Ja.
Ja, oder 200 besten Kunden, keine Ahnung. Nee, das waren, glaube ich, vielleicht waren sogar, nee, es waren größer, es waren, glaube ich, 500 oder so.
Mhm.
Und wir sollen da spielen, wir sollen dieses Stück aufführen. Und ich so, oh nee, ey, auf keinen Fall, das kann ich nicht machen. Das ist halt so, auch, das war so wegen der, wir mussten das ja so ans Bild angleichen, dass es so totaler voller krummer Takte war und dann hätte ich es total irgendwie üben müssen und jetzt meinte sie, es soll mit dem Orchester aufgeführt werden und dann hätte ich das so mit dem Orchester spielen sollen und ich meinte so, ey, das kann ich nicht machen und es ist irgendwie, habe ich keine Zeit für und dann war es aber wieder so, dass sie ein Angebot gemacht haben, was ich nicht abschlagen konnte und meinte ich so, ey, gut, ich könnte ja mal probieren, was wäre denn, wenn ich sage, ich kann das nur Playback spielen und dann meinten die, ja, kein Problem. So, dann bin ich da halt wieder eingeflogen worden, an den Genfer See diesmal. Und Lake feuerte sein Playback ab. Ich konnte Playback Klavier spielen. Um uns herum war in so einer riesengroßen aufgebauten Kuppel das Orchester aufgebaut, das er live spielen musste. Und ja, dann hatten wir diesen Auftritt 3 Minuten lang. Und dann gab es Kaviar. Also wirklich, so viel Kaviar habe ich noch nie gesehen. Es gab so unglaublich viel Kaviar. Und natürlich den besten Käse. Wie heißen nochmal die leckeren Muscheln?
Austern?
Ja, die Austern. Ja. Gestopfte Gänseleber und so. Und man wurde so abgefüllt. Also irgendwann, die Leute gingen rum und die versuchten noch ihre gestopfte Gänseleber loszuwerden. Irgendwann, die Leute konnten einfach nicht mehr, lagen in der Ecke. Derweil wurde dann irgendwie so ein Kulturprogramm geboten, wie zum Beispiel irgendwie von Moulin Rouge wurde dann das Ensemble eingeflogen. Die konnten da was aufführen. Dann Ed Banger.
Ja, das Lied?
Ja, es war halt diese so eine richtige Show mit, was weiß ich, was da abgezogen wird. So nicht nur Musik, sondern auch Tanz und Travestie und was weiß ich alles. Und Ed Banger hat aufgelegt, also das ist ne, dieses Label von Daft Punk.
Okay.
Ja, also da waren irgendwie so Leute, also wurde unglaublicher Aufwand betrieben. Und ja, dann sind wir ins Bett und nach Hause und haben das Geld eingesackt. Ich hatte wirklich keinerlei Berührungspunkte mit den Leuten, die dort zu Gast waren, also die ladenden Gäste. Ich hatte, glaube ich, nur einmal versucht, so abzukumpeln mit so Leuten und gefragt, so, ja, kommt ihr öfter hier auf diese Veranstaltung und so? Und die hatten überhaupt keinen Bock, so mit den Musikern zu interagieren. Meinten so, ja, die machen immer gute Veranstaltungen und so. Und du bist Musiker? Und ich so, ja, ja, ich habe vorhin hier gespielt. Und so, ah ja, 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 okay, ciao. Also es war jetzt nicht, dass man wahnsinnig viel Wertschätzung für das Kulturprogramm, was wirklich Millionen gekostet haben muss, genauso wie das Essen.
Du hast eine Million bekommen.
Nein, nein, aber damit, da weiß ich, die ganzen, was da mit Moulin Rouge und eingefahren und Banger und was weiß ich. Und ich meine, ich weiß nicht, ob es eine Million, aber die wäre für, allein für dieses Essen. Den Käse,
ja.
Das sind Millionenbeträge, also wirklich, ich kann es mir nicht anders denken.
Oder das ist der Käse von Peppi.
Ja, der Peppi-Käse, ja, vielleicht wurde der geklaut, genau.
Was ja, ist aber der das Kaviar. Eigentlich dahinter dir, dieses große gelbe Rad? Das große also das gelbe. Seht ihr gerade nicht, aber hast du da den Käse von Peppi hinter dir?
Den habe ich bei den Rothschilds geklaut, ja. Den wollte ich zurückrollen jetzt okay. In den Laden. Ja. Naja, seitdem bin ich ja zumindest, was Gutes, seitdem bin ich mit diesem Lake, Raphael, befreundet. Liebe Grüße, er wird diesen Podcast nicht hören, denn er spricht nur Französisch. Ich habe auch nicht noch ein Angebot bekommen von den Rothschilds.
Hm.
Vielleicht hatte ich das falsche Schuhwerk an.
Was hattest du für Schuhe an? Du brauchst natürlich einen Lack, du brauchst einen Lackschuh.
Sportschuhe hatte ich, glaube ich, an. Ja, ich hatte noch nie mal einen Anzug an, glaube ich. Aber es gibt wirklich auch, was sie sich auch rausgenommen haben, ist, dass dieses schreckliche Stück, was wir zusammen da gemacht haben, auf Platte gepresst wurde und es gibt irgendwie 200 Stück von Lake und Lambert, was man irgendwo auf ominösen Händlerseiten irgendwie finden kann. Das ist ein sehr teures Vinyl. Und ich kann nur davon abraten, das zu kaufen, weil das Stück, was wir da gemacht haben, ist wirklich furchtbar. Für irgend so ein Segelboot oder so sollten wir, glaube ich, ein Stück machen.
Lake, Lambert.
Ja, ja, kannst du mal ein bisschen suchen. Raphael hat es mir geschickt. Er hat es irgendwo gefunden und da meinte, er wurde es angeboten für 200
Euro. Ist das Bold Builders of the Future?
Ja.
Dare to be different.
Was ist der Preis da gerade?
127,74 €. Style Berlin School New Age. Genre Electronic.
Ja.
Aber da sind ja 7 Stücke drauf auf dieser Platte.
Ja, die haben dann wahrscheinlich die Outtakes, die wir eingeschickt hatten, auch noch drauf gemacht. Wie gesagt, ich hatte das Ding nie in der Hand.
Ja, das ist
ich weiß nicht,
Outtakes das ist. Sind hier, Quatsch, Label ist Edmond de Rothschild.
No shit.
Okay, eine Kopie ist aber gerade zu verkaufen. Okay, also für Komplettisten, die das ganze Lambert-Oeuvre haben wollen.
Ja.
Ist auch die einzige Platte, die hier gelistet ist bei Edmond de Rothschild, bei dem Label.
Haben sie extra dafür ein Label gemacht?
Ja. Guck mal, es geht doch. Wieso immer dieser Pessimismus?
Ja, wenn man ein bisschen Kaufkraft hat, wenn man einfach ein bisschen Cash am Start hat, da kann man für eine Platte ein Label gründen, auf jeden Fall. Und okay. Offensichtlich ist die Platte ja sehr wertvoll.
Also ich kann die jetzt kaufen.
Für 127.
In den Korb. 122 Schweizer Franken plus 14 Schweizer Franken Versand.
Na gut, als alle kommen wir ja schon fast.
Zustand ist near mint,
in dem Preis.
Also fast perfekt.
Ja. Oft kannst du die nicht hören, die legst du einmal auf und denkst, was ist das für ein Rotz?
Das ist ja der Wahnsinn. Zuletzt verkauft am 10. November 21. Das ist ja eine Welt, da bin ich noch nie so richtig eingestiegen, diese Welt von Discogs. Ja. Aber ja, wunderbar. Da warst du richtig in der High Society unterwegs. Hast du in deinem Leben oft mal so für, als Hintergrundmusiker gearbeitet, als Möbelstück?
Ja, klar. Also GEMA-Betrüger war ja also was Ähnliches. Ja. Aber dass man halt irgendwo mal gespielt hat, zu so einer Geburtstagsveranstaltung, wurde ich mal geladen nach Friedenau damals. Habe ich schon gemacht. Aber nicht so viel, muss ich sagen. War kein Hotelpianist. Hatte ich auch in Amsterdam mal einen Hotelpianisten-Gig, hatte ich auch mal. Aber es war nicht so viel, nee. Ist ja irgendwie auch, man denkt so, ist egal, Hauptsache Musik machen, aber die harte Realität ist eine andere. Man merkt schon so, ach Mensch, in so einem Foyer, in so einem Hotel zu spielen, ist irgendwie, schon Arbeit, würde ich sagen.
Also ich habe auf jeden Fall mal gespielt beim Lions Club.
Ja? Ja. Ah, da warst du ja in ähnlichen Kreisen unterwegs.
Ja, aber das war...
Vielleicht hast du die Baroness getroffen.
Das war, glaube ich, so ein ganz normales Lions Club-Treffen. Und was ich aber in guter Erinnerung habe, da habe ich zweimal gespielt in meinem Leben beim Zahnärzteball im Atlantic Hotel.
Ah, sehr gut.
Weil im Atlantic Hotel, da gibt es natürlich auch so im Erdgeschoss so verschiedene Veranstaltungsräume.
Ja.
Das ist ja nicht wie so ein schnödes Tagungshotel, wo es dann so Tagungsräume gibt, sondern da gibt es richtig so kleine Ballsäle. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber es gab es auf jeden Fall mal, dass einmal im Jahr die Hamburger Zahnärzteschaft den Zahnärzteball veranstaltet haben.
Ja.
Und das hieß dann immer, es müssen diverse Tanz- und Unterhaltungsbands gleichzeitig spielen. Ich glaube, das war interessant, weil das war wie so ein Festival für Coverbands. Ich habe da einmal gespielt mit so einer kleinen Jazzformation, eher im Foyer, glaube ich, oder im Barbereich. Also da ging es dann gediegen zu und aber auch einmal mit einer richtigen, so einer Top-40-Band in so einem Ballsaal. Und dann konnte man aber auch in der Set-Pause, man macht dann ja immer so Pausen, konnte man mal in die anderen Säle gehen und da spielten dann auch zeitgleich andere Coverbands. Also verschiedene Stages. Und es gab auch einen Walking-Act mit so einem mit Akkordeon, der dann so rumlief und die Leute so quasi in den Gängen noch bespaßte. Das ist ja leider was uns so ein bisschen mit unserem Instrumentarium so ein bisschen verschlossen bleibt, die wunderbare Welt der Walking Acts. Kennst du sowas?
Nee, erzähl mal.
So Bands, die so rumlaufen beim Spielen.
Ah, ja. Das ist sehr nah an so einem Alleinunterhalter-Ding, also wenn man so eine Basstrommel hinten auf dem
Rücken hat. Ja, sowas, oder Blaskapelle.
Ja.
Und so.
Ah, so die Gruppe Meute vielleicht.
Die Gruppe Meute ist eigentlich so eine Art, ja, es ist auch so eine Art Walking Act.
Die sind doch bekannt geworden mit so Guerilla-Gigs,
genau.
Girly und so.
Genau. Und sowas kann man ja aber nur machen, wenn man auch ein transportables Instrument hat. Das will ich mal sehen, wie du deinen Flügel auf den Rücken schnallst.
Also, ich habe von einem Klavierbauer gehört, der jetzt ein kleines transportables Klavier entwickelt hat, was man ins Auto tun kann. Und also wir reden jetzt von einem akustischen Instrument.
Ja.
Hier in Berlin. Ich wollte da mal vorbeigehen, das gucke ich mir mal an. Ist aber eher so, glaube ich, Pianino, aber leicht auf- und abzubauen wohl. Ein akustisches Instrument. Ich weiß gar nicht, wie es gehen soll.
Naja, es gibt ja zum Beispiel auch von der Firma Wurlitzer, die ja eigentlich bekannt sind für ihre Jukeboxen und für ihr E-Piano, da gibt es auch so Pianos, also Upright-Pianos, jetzt keine Flügel, ne, sondern so ganz normale Klaviere.
Ja.
Die sind aber so über der Tastatur abgeschnitten.
Das ist ja ein Pianino.
Genau. Ach so, das ist ein Pianino. Genau. Ja. Und das ist
ja, aber die sind ja trotzdem oft sehr, sehr schwer und verstimmen sich sehr leicht. Und das Problem wäre jetzt irgendwie wohl bei irgendeinem Klavierbau hier in Berlin umgangen worden. Das würde er jetzt nie hinbekommen.
Durch?
Ja, weiß ich nicht. Ich muss dahin. Ich werde Bericht erstatten.
Und dann willst du immer mit so einem Pianino rumfahren?
Nö, aber vielleicht kann man mal so einen Guerilla-Gig machen im Girly, so wie Meute. Das hat doch bei denen auch geklappt.
Ja, weil es machen ja in Berlin auch viele Leute ihren Umzug in der BVG.
Ja.
Da könntest du ja vielleicht mit deinem Klavier auch mal mit der U-Bahn fahren.
Stimmt. Gab es nicht früher den Jazz-Train in Hamburg?
Der Jazz-Train? Oh ja.
Das
gibt's den noch? Ich glaube nicht. Der Jazz-Train, auch das war eine ganz tolle Veranstaltung. Habe ich auch oft gespielt. Der Jazz-Train, das hieß auf der historischen Ringbahn, also es ist quasi die Linie U3 und U2 kombiniert, also alles, was so oben fährt. Also da an den Landungsbrücken lang oder durch die Isestraße, Ebenhofer Baum.
Die Hochbahn.
Die Hochbahn.
Deswegen heißt in Hamburg ja auch die U-Bahn die Hochbahn.
Weil die
Großeltern haben immer noch die Hochbahn gesagt, weil man die oben fuhr.
Ja. Genau. Und da fuhr immer der Jazz-Train lang. Und der Jazz-Train, das war einmal im Jahr, da war im U-Bahnhof Schlump. Kannst du dich an den erinnern?
Na klar.
Ja, U-Bahnhof Schlumpf, wohl auch architektonisch ganz spezieller U-Bahnhof.
Das ist, weißt ja du wirklich, warum ich gedacht habe, dass der Schlumpf heißt?
Warum?
Weil, wenn du da reingekommen bist früher, da war doch diese große Süßigkeiten-Auslage früher. Da war ein riesengroßer Süßigkeiten-Shop, Marktstand. Das gibt es nicht mehr da. Aber das war, also bis in die, glaube ich, frühen 10er Jahre gab es den. Und ich dachte ja wirklich, weil, dass das Schlumpf heißt, weil es nach diesen Gummischlümpfen riechen würde dort. Das hat sich auf jeden Fall mir so erschlossen, dass es riecht ja nach Süßigkeiten. Genau, es gibt diese blauen Gummischlümpfe. Konnte man da auch kaufen, deswegen heißt es hier Schlumpf.
Ja, stimmt aber nicht. Also aber nee. Dieser U-Bahnhof Schlumpf wohl architektonisch was ganz Besonderes, weil die Stahlträgerkonstruktion außen ist. So, aber den Jazz-Train, den gibt es anscheinend nicht mehr, glaube ich. Aber da, genau, und am U-Bahnhof Schlumpf war immer so eine Bühne aufgebaut. Und gleichzeitig konnte man aber, ich glaube, einmal die Stunde in den Jazz-Train einsteigen, wo dann in 4 Waggons gleichzeitig 4 Jazzkapellen aufspielten.
Sehr geil. Eigentlich eine super Idee.
Und dann einmal im Kreis fuhren?
Ja, die haben mich nie gebucht. Ich habe da nie gespielt. Oft,
also jedes Jahr und auch teilweise, glaube ich, mit mehreren Kapellen an einem Tag gespielt. Man hatte dann so Umsteigezeit. Und natürlich auch da in der Zeit war ich noch im Landesjugendjazzorchester Hamburg. Da haben wir dann auch, glaube ich, im Bahnhof gespielt.
Ah ja.
Gibt's aber nicht mehr. Es gibt aber noch den Jazztrain im Saarland.
Ah ja.
Aber das scheint,
könnte man da mal hin.
Das scheint aber der Name einer Big Band zu sein. Die Landesschüler-Big Band des Saarlands, die heißt auch Jazztrain. Das ist natürlich Verwirrung. Ja, aber die schönen Zeiten sind vorbei. Aber jetzt kommt ja zum Glück der neue Jazzclub in Hamburg. Nika Jazzclub.
Ja, wir sind gespannt. Da gehen wir auf jeden Fall mal hin. Es gibt ja auch noch diesen anderen 400 irgendwas im, wie heißt denn das neue Viertel da?
Wie heißt das? Hafen City?
Ja, ich glaube, da ist so ein 400 irgendwas. Hatte ich dir neulich schon mal gesagt. Auch so ein Jazzclub.
Okay.
Ja.
Aber was ist da los? Ist der
Jazz Halle 400 irgendwas. Ja, ich glaube, in Hamburg ist irgendwas los. Die drehen richtig auf mit ihren Jazzclubs jetzt.
Aber kann das sein, dass das auch mit uns zu tun hat?
Weil das auf ist jeden Fall. Wir haben den Jazz groß gemacht.
Das kann ja kein Zufall sein.
Vor uns gab es das nicht.
Dass der LK Jazz erscheint am Podcast Horizont.
Ja.
Und dann gleichzeitig es so einen Aufwind des Jazz gibt aller Orten.
Ja, auf jeden Fall. Ja, da können Sie uns Danke sagen. Und vielleicht nutzen wir das Ganze dann mal und werden im Nika Jazz Club vielleicht dann ja mal so einen Live-Podcast starten.
Ja.
Vielleicht die 100. Folge oder so.
Wie wäre das denn?
Also, es wurde an uns herangetragen, dass man das vielleicht mal versuchen sollte. Vielleicht nutzen wir jetzt mal die Gelegenheit, Aufruf, um ein bisschen vorzufühlen, ob es da überhaupt ein Interesse daran gibt. Weil wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob wir uns das zutrauen. Wir sind ja nicht so die Rampensäue. Wir mögen ja eigentlich keine Aufmerksamkeit. Nee. Wir sind eigentlich so klassische Podcaster, die das von zu Hause machen. Ob da jetzt jemand zuhört oder nicht, ist uns eigentlich relativ egal.
Ja.
Und auf einmal in so einer Live-Veranstaltung würde es ja offenbar werden. Und da sind wir uns unsicher. Deswegen gerne mal Rückmeldung, ob es da überhaupt ein Interesse dran gibt oder ob ihr uns weiter in der Fitnessbude hören wollt, was auch irgendwie vollkommen okay ist. Also
ja, weil Problem ist ja, den Live-Podcast könnt ihr ja nicht auf dem Weg zur Arbeit hören. Den gibt es dann natürlich auch nur live. Wir den dann mit?
Ach so, normalerweise, andere Leute machen so, dass sie ihn dann später rausbringen. Ja.
Ja, aber ist es nicht eigentlich besser, den nicht rauszubringen?
Ja, vielleicht kann man so eine extra Veranstaltung danach doch Session oder so machen. Im Birdland. Wir machen Session in Birdland.
Ja. Und aber das würde mich jetzt aber auch interessieren, auch gerade von unseren Lieblingshörern und auch unseren zukünftigen Lieblingshörern. Was wart ihr schon mal bei einem Live-Podcast? Was würde euch denn eigentlich gefallen an so einem Live-Podcast?
Ja.
Wollt ihr einfach da das dumme Gesabbel? Oder wollt ihr da eine PowerPoint?
Ja, oder Live-Musik.
Live-Musik.
Gäste, keine Gäste.
Ja.
Ist halt die Frage. Lieblingshörer.
Ja, vielleicht können wir unsere Lieblingshörer einladen.
Ja, könnte man schon auch
machen. Wie wäre das denn? Oder unsere Lieblingshörer machen den Podcast und wir gucken zu. Dann drehen wir den Spieß mal um.
Es wäre ja auch mal ganz schön, wenn wir gefragt werden würden. Ja. Wir müssen uns immer gegenseitig befragen, wenn man sich auch mal zurücklehnen kann. Ich wäre ja auch gerne mal so ein Podcast-Kamel wie du.
Ja. Ich fände das auch vielleicht gut, wenn wir mal eine Folge machen, wo unsere Lieblingshörer eine Folge machen und wir gar nicht in Erscheinung treten.
Ja, das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Stimmt.
Ja. Vielleicht kann man sowas machen. Feindliche Übernahme oder sowas. Ja. Also das beschäftigt uns.
Ja, genau. Aber das ist wirklich ein ernst gemeinter Aufruf. Bitte sagt uns mal, ob das irgendwie Sinn machen würde. Oder ihr sagt, nee, ich höre das auf dem Weg zur Arbeit. Ich komme da auf keinen Fall hin.
Ja.
Dann machen wir uns jetzt auch nicht den Wurm. Also es ist auch wirklich, ich finde es dann auch nicht schlimm. Nee. Dann machen wir es halt nicht.
Nee. So. Podcast, das ist ja die Kuh, die gemolken wird, ne? Also Live-Podcast überall. Ich habe selber so eine Veranstaltung, glaube ich, noch nicht besucht.
Hä, doch, wir waren doch neulich bei Wolfgang.
Ach ja, aber war das ein Podcast?
Ja, wurde, glaube ich, später auch veröffentlicht.
Ach, guck mal. Ja. Ja. Also doch. Ja?
Ja, schon.
Okay, aber es ist ja die Frage, was muss es denn da eigentlich geben beim Live-Podcast?
Ja, sind zum Beispiel Fall ja sowieso sehr speziell. Also Goodie ich finde es Goodie Bags. Also, aber das in einem Jazzclub stattfinden zu lassen, wäre ja schon mal nicht ganz verkehrt.
Nee.
So, und danach irgendwie schön Live-Musik-Session machen mit allen Impros, wäre schon irgendwie lustig,
finde ich. Ja. Ja. So war's.
Ja, wir sind ja, spielen ja auch Session zusammen. Liebe Grüße an Florian Kien.
Der schöne Grüße. Ja, ja, bald ist es soweit. Termin wird noch announced, zeitnah, damit ihr euch keinen Stress mit dem Vorverkauf macht.
Ja, genau. Ja. Ja, sehr nett, dass der an uns gedacht hat, mit uns mal schön ordentlich Session in Berlin zu machen.
Ja, was ist denn eigentlich im Session-Leben in Berlin los? Da scheint ja nicht so viel los zu sein,
nee, sessionmäßig. Es gibt das wohl, das ist wohl eine ganz eigene Welt.
Ja.
Gibt es auch nach wie vor. Es gibt wohl jeden Tag Möglichkeit, auch nach wie vor zur Session zu gehen und so. Ich krieg's nicht so richtig mit.
Mhm.
Ich bin ja mal so beschäftigt, mir den heißen Scheiß reinzuziehen. Stimmt. Aber früher gab es immer jeden Mittwoch B-Flat-Session. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt.
Muss.
Und montags war immer A-Train. Edelweiß war Dienstag. Ich glaube, das gibt es auch nicht mehr. Das war sehr beliebt.
Ja, da war ich auch mal. Das fand ich auch sehr, sehr gutes Niveau.
Also wechselt wohl immer so ein bisschen. Es gibt irgendwie im Schiller-Kiez auch eine Session immer montags, glaube ich. Könnt ihr uns gerne auch mal rückmelden, wo eigentlich die Sessions sind in Berlin. Kann man auch mal wieder hin.
Ja, oder es könnte dich doch mal jemand einladen zur Session-Eröffnung.
Hat doch jetzt jemand.
In Berlin.
Ach so, in Berlin, ja.
Ja. Also ich habe aber jetzt hier auf der Seite von Nika Jazz Club, da finde ich nichts über eine Session.
Nee, ich glaube, das ist für das Betreiben eines Jazzclubs irgendwie dann gar nicht mehr so interessant war. Wahrscheinlich, weil du keine Eintrittsforderungen geltend machen kannst. Das scheint schon ein Ding zu sein. In Amsterdam war es auch so, dass die Sessions in diesen einschlägigen Clubs, so den guten Clubs, die dann einmal die Woche stattfanden, irgendwann einfach das erste waren, was gecancelt wurde oder gestrichen wurde. Und es hat schon, glaube ich, was damit zu tun, dass die dann schon den Eintritt brauchen an solchen Tagen.
Wirklich?
Okay.
Die Bar reicht nicht. Die Bar reicht nicht. Leute, bestellt Longdrinks. Verstehe ich nicht.
Wir sind gespannt. Aber ich meine, genau, wir bewegen uns auf die 100 zu. Es wäre so ein, wäre ja mal Anlass, darüber nachzudenken. So, könnte man machen.
Was ziehst du an? Aber machst du das dann mit Maske?
Ja, das wird dann die große Überraschung sein. Vielleicht kann man so die Leute teasern.
Ja.
Weil irgendwie kann man ja schon sagen, wir haben ja noch privates Verhältnis zu unseren Hörern auch. Ist das dann nötig, die Frage? Oder gibt es eine Zwischenmöglichkeit und so? Ja, weiß ich nicht. Das lassen wir jetzt mal offen.
Vielleicht so eine ganz kleine Maske.
Ja.
Vielleicht so als Halskette.
Ist alles.
Gibt's du hast doch auch so eine Mini-Maske irgendwo.
Ja, habe ich ja.
Ja, okay, aber das wäre doch ein Teaser. Also wenn wir 100 Likes bekommen auf diese Folge, dann trittst du ohne Maske auf.
Beim Live-Podcast?
Ja. Ja. Oder gibt es da überhaupt Bedarf? Meinst du, es gibt da überhaupt Bedarf? Meinst du, es interessiert die Leute wirklich?
Ja, wie gesagt, wir besprechen das ja jetzt hier so ein bisschen nonchalant, weil wir das so ein bisschen rausfinden wollen.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, also ich sehe das auch oft so. Ich möchte jetzt natürlich sagen, klar, wenn wir einen Live-Podcast machen, wird das natürlich eine mega Show.
Ja.
Aber ich weiß auch, dass man einen Podcast hat, man irgendwie lieb für das Format, was es ist. Ne?
Ja.
Das sind halt die guten Freunde am Mic, die einen durch den Supermarkt begleiten.
Ja.
Andererseits, ja, vielleicht will man uns auch mal kennenlernen. Es wird ja auch gerne dann mal eingeladen. Vielleicht können wir danach zusammen noch in die Oper gehen oder
in Jazzclub.
In Jazzclub. Ja. Ja, rumhängen.
Ja, oder was ja aber auch so ein beliebtes Format ist, ist ja vielleicht das Audiokommentar. Wir können zusammen in Jazzclub und dann kriegen wir so Mikrofone und kommentieren live. Ah, Kreuz 11, schön.
Sehr gut. Ja, wir werden das nochmal ein bisschen weiter verfolgen, die nächsten Folgen, gucken, was da so zurückkommt. Und irgendwann kommt dann halt eine Ankündigung oder halt eben nicht.
Ja.
Eigentlich hier in der Weichselstraße in Neukölln ist wirklich in jedem zweiten Laden auch so Comedy. Wir könnten das natürlich auch so aufziehen, so in so einem ganz normalen in der Kneipe.
Ja.
Aber ich finde Jazzclub irgendwie lustiger.
Ja.
Passt natürlich auch besser zu unserem Lieblingsthema. Denn das ist nun mal der Jazz.
Ja, Jazz und Comedy, gibt's da eigentlich Überschneidung?
Naja, also ich finde immer, wie heißt der nochmal? Don't Worry, Be Happy. Der ist immer sehr lustig.
Ja,
Der Sänger. Bobby McFerrin.
Bobby McFerrin, entschuldige bitte.
Ja,
Bobby McFerrin.
Oder das ist eigentlich mal sehr lustig, die Vorträge von denen, das ist schon so ein bisschen Comedy.
Ja, oder unser Freund an der Orgel.
Ja, Larry Goldings.
Larry Goldings.
Ja. Gestern Joe Firthworth. Schlagzeug. Ja, hat auch solche Dinger am Laufen. So hat das Schlagzeug von unten gespielt und so.
Ja, wirklich Trickschlagzeug.
Trickschlagzeug, ja. Alles musste beklopft werden.
Ja, ich bin ja auch im Bereich Zirkus und Varieté tätig gewesen in meinem Leben. Da ist ja das Trickschlagzeug so ein eigenes Segment.
Ja.
Weil ja quasi im klassischen Zirkusschlagzeug der Schlagzeuger ja instrumentiert, wie sagt man, akustisch hörbar macht, was da auf der Bühne passiert.
Ja.
Das heißt zum Beispiel, was ist ich? Der Ball fliegt auf den Boden und der Schlagzeuger muss dann natürlich auf die Pauke hauen. Oder sowas. Oder eine Flasche zerbricht oder ein Wirbel beim großen Schlusstrick. Und da, das ist wirklich, das habe ich über die Jahre kennengelernt als hohe Kunst.
Ja.
Das ist gar nicht so einfach. Trickschlagzeug, so ein zünftiges Varieté-Schlagzeug. Da heißt es dann nämlich immer, illustrieren ist immer das Wort.
Ah ja.
Illustrierend, man muss die Tricks illustrieren. Ist dir eigentlich wieder eingefallen, wie dieses Wort für Unabhängigkeit heißt?
Also auf Englisch sagt man einfach Independence.
Ja.
Also wir haben jetzt Schlagzeug Independence, wie heißt denn das? Ich google es jetzt.
Ja.
Koordination natürlich, oder?
Meinst, ach, Koordination meinst du? Okay, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Aber mach das doch alle mal jetzt. Vielleicht auch zum Abschluss dieser Folge.
Ja.
Streicht euch mal mit der Hand in Kreisbewegung über den Bauch.
Ja.
Guckt mal, dass da eine gewisse Ruhe reinkommt.
Ja.
Und jetzt nehmt ihr die andere Hand, hebt ihr über den Kopf und schlagt euch so ganz leicht, klatscht ihr euch auf den Kopf.
Ja, ja gut.
Und jetzt schneller. Merkt ihr? Das ist die Koordination.
Ja, unsere Rhythmiklehrerin aus den 90ern wären stolz auf uns, dass wir das noch so gut hinbekommen. Was ist eigentlich aus diesem Fach Rhythmik geworden? Das sollte man vielleicht auch nochmal historisch aufarbeiten. Das war ja mal ein großes Ding.
Kannst du das mal, was verstehst du da drunter?
Naja, das war doch irgendwie in dieser reformpädagogischen Szene, in der wir ja auch groß geworden sind,
ja,
ein großes Ding. Das irgendwie hieß, Kinder müssen Rhythmikunterricht bekommen, also ihre Koordination unter Kontrolle. Unter Kontrolle
ja
bekommen.
Irgendwie. Also aber das war ein Schulfach. Also in meiner Grundschule war das, hatte ich, glaube ich, neben dem Sportunterricht gab es auch mindestens einmal die Woche eine Doppelstunde Rhythmik.
Ah, guck mal, nee, das hatten wir nicht, aber ich glaube, es war Teil des Sportunterrichts oder so. Ne, das gab es schon bei uns.
Das war bei uns ein anderer Raum, der Rhythmikraum. Und da haben wir dann uns auch, glaube ich, mal so ein Theaterstück ausgedacht oder aber auch viel so Spiele gespielt, viel so mit Tüchern.
Ah ja.
Oder der Plumpsack geht um. Solche Sachen. Genau, das war so eine Art Sportunterricht light. Falls du Kinder hättest, hätten die dann solche Fächer?
Nein.
Nee? Gibt's nicht mehr.
Okay. Nee, gibt's nicht mehr.
Okay.
Also, ich weiß natürlich nicht, ob ich Kinder habe.
Ja, aber wenn?
Aber wenn ich welche hätte, wüsste ich es.
Wüsstest und
ich kann
du,
dir sagen,
nicht
sie gibt's nicht.
Okay. Der Rhythmikunterricht.
Ja. Nee, die müssen Physik machen, Mathe, Deutsch, Englisch. Französisch, manchmal Latein gibt es immer noch.
Wirklich?
Also Latein hat sich durchgesetzt. Ja. Latein kann man immer noch machen, Rhythmik nicht.
Okay. Ja. Auch nicht als Wahlpflichtfach.
Nicht als Wahlpflichtfach, leider nein. Ja. Wird nicht mehr angeboten.
Man konnte bei uns an der Hochschule studieren die elementare Musikpädagogik. Das ist, war, glaube ich, viel mit so Trommelskin und auch so ein bisschen Tanzen und sowas.
Ey, man konnte bei euch an der Hochschule einfach das Fach Rhythmik belegen. Das weiß ich sogar.
Wirklich,
das ist ziemlich naheliegender Quelle, weil ich ein sehr nahestehendes Familienmitglied habe. Liebe Grüße an meine Mutter,
ja,
die das dort mal unterrichtet hat.
An der Musikhochschule?
Ja.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, siehst
also,
du mal.
Deine Mutter ist quasi Professorin an einer Hochschule gewesen.
Professorin? Ich glaube nicht.
Also die ist auf einem Level mit
Lehrauftrag.
Mit den ganz großen.
Mit den großen Rhythmikern unserer Zeit.
Ja, ja, aber also ja, man trifft sich dann ja in der Cafeteria. Also das heißt, die war quasi auf... Du und du mit den, mit, wer war denn da Dozent in Hamburg?
Varese, glaube ich, oder wie heißt der?
Edgar Varese und ich
glaube. Nee, wie heißt der andere, der?
Ich glaube, Georgi Ligeti.
Ligeti, ja, der meinte, der hätte sie angebaggert.
Ach, wirklich?
Sie meinte das, der hätte sie mal angebaggert.
schöne Grüße. Deine Mutter hört ja bisher noch nicht, glaube ich, ne?
Weiß ich nicht, meine Eltern haben, glaube ich, es jetzt entdeckt, dass es diesen Podcast gibt.
Okay.
Ich weiß nicht, inwieweit sie sich da vorarbeiten.
Ja.
Oder ob sie nach der dritten Folge dachten, was ist denn das für ein Gesabbel?
Aber ehrlich gesagt, Georgi Ligeti, absolut steiler Zahn.
Ja, war ja, ja. Hat meine Mutter angebaggert.
Ja.
Ja.
Vielleicht ist das auch dein, wir wissen ja nicht, was da alles passiert ist damals. Vielleicht ist das ja dein, bist du der unehrliche Sohn von Georgi Ligeti.
Ja, das kann schon sein. Deswegen ja auch dieses große Talent fürs Komponieren.
Ja. Also, wie gesagt, wenn ich jetzt immer die Bildersuche aufrufe, dann sehe ich da gewisse Ähnlichkeiten zu dir.
Ja. Ja.
Also, was auch immer da passiert ist damals.
Es ist alles möglich. Ich würde mich freuen.
Ja.
Er würde gut zu mir passen, natürlich.
Ja.
Ja, auch in mein Selbstbild.
Der
große Komponistenvater.
Ja. Ja. Guck mal, das wusste ich gar nicht.
Ja. Gut, ich würde sagen, das war eine heitere Note, auf der wir hier geendet sind. Wir können das jetzt auch langsam mal beenden.
Ja.
Dann machen wir nächste Woche weiter, weil es gibt noch einiges zu erzählen.
Ja, richtig.
Ich habe auch wieder echt so viel Sachen jetzt nicht unterbringen können und platzieren können, weil ich dachte, ich lasse dich einfach mal laufen. Ich mache das nicht mehr mit diesem Podcast-Kamel und so.
Ich lasse jetzt mal,
du kannst jetzt auch mal schön abfeuern.
Und was ist da passiert? Nichts. Keine Rückmeldung, keine großen Themen. Hat dann bist du jetzt durch, denn das ist ein gratis Angebot, was wir euch hier machen.
Ja, noch.
Bis wir dann nur noch live, bis wir nur noch Live-Podcasts machen.
Das wird gut.
Ja, gut. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
Ja, machen wir.
Okay, bis dann.
Ciao dabei.
Tschüss. Ciao mit V.